Bei Sound of Leadership geht's um mehr als nur um Stimme. Hier lernst du, wie du deine innere Haltung nach außen bringst. Mit Präsenz, Ausstrahlung und stimmlicher Klarheit. Wir sind Rebecca Köhn, Stimmtrainerin und Gesangslehrerin.
Und Alexandra Daskalakis, ich bin Trainerin für Führung und Verkauf. Heute geht's um etwas, das in jedem Gespräch mitläuft, aber kaum jemand bewusst steuert. Deinen inneren Zustand.
Genau, denn ob du aus dem Erwachsenen-Ich, dem Eltern-Ich oder dem Kind-Ich sprichst, man hört es sofort.
Und das Spannende ist, du kannst das ändern, wenn du weißt, worauf du achten musst.
Ja, Alexandra, kannst du uns die drei Ich-Zustände einmal kurz erklären und kurz greifbar machen, gerade für die Bedeutung im Business-Kontext?
Die drei Ich-Zustände kommen aus der Transaktionsanalyse. Die hatten wir ja schon ein paar Mal so ein bisschen erwähnt. Mhm. Wenn ich mit Klienten arbeite, male ich die immer aufs Whiteboard. Mhm. So, also stell dir bitte mal drei Kreise untereinander vor. Im mittleren Kreis steht das Wort Erwachsen. Mhm. Im oberen Kreis Eltern und im unteren Kreis Kind. Mhm. Das sind so die drei Ich-Zustände, das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Und diese drei Ich-Zustände schwingen immer mit. Wir sind immer in irgendeinem dieser drei Zustände.
Wenn wir kommunizieren.
Genau. Mhm. Auch mit uns selber.
Ja.
Das ist ganz, also nicht nur in der Kommunikation mit anderen, sondern auch intern. Mhm. Erwachsenen-Ich ist das, das sage ich immer, das, wenn wir beide uns jetzt unterhalten.
Ja. Ja.
Oder wenn ich mit einem Coachee spreche, wenn ich mit einem Mitarbeiter spreche. Also ich bin dann im Erwachsenen-Ich. Mhm. Von Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich. Dann kommt vielleicht irgendein Satz dahergeflogen, der mich wegbeamt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Zum Beispiel?
Irgendetwas, was mich antriggert. Mhm. Kann zum Beispiel sein, dass mein Gesprächspartner selber in den Kind-Ich-Zustand fällt. Also plötzlich eine etwas rebellische Antwort gibt. Mhm. Oder eine sehr unterwürfige Antwort. Mhm. Also angepasstes Kind-Ich oder rebellisches Kind-Ich. Es hat zwei Varianten. Wenn der andere so reagiert, kann es sein, dass ich dann in dem Moment angetriggert werde. Das heißt, jemand reagiert ein bisschen rebellisch, ein bisschen trotzig, gibt mir eine schnippische Antwort und zack, gehe ich zum Beispiel ins kritische Eltern-Ich. Mhm. Also so redest du nicht mit mir, Freund.
Ja, also. Ja, das kann ja zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal auf den Business-Kontext beziehe, kann das ja zum Beispiel bei einer Delegation so sein, dass du eine Aufgabe verteilst und dein Gegenüber sagt, das schaffe ich nicht mehr.
Genau. Und zwar nicht mit einer guten Begründung aus dem Erwachsenen-Ich, sondern so wie du es gerade gesagt hast, ein bisschen frech.
Ne? Genau.
So. Nee, also das schaffe ich jetzt auch nicht mehr.
Ja.
Kann also sein, dass ich dann sofort ins kritische Eltern-Ich falle. Mhm. Ne? Und dann sage, natürlich schaffst du das.
Mhm. Das ist dein Job.
Genau. Ja? Also ihr merkt schon, das sind Sätze, die tagtäglich fallen.
Ja.
Und auch die Art und Weise, das ist absolut normal. Mhm. Und das ist auch normal, dass wir in diesen drei Ich-Zuständen, dass wir die sehr schnell wechseln.
Mhm. Nochmal ganz kurz ein Zwischensatz. Es ist auch keiner dieser Ich-Zustände falsch.
Genau. Die sind wichtig. Mhm. Alle drei sind wichtig. Mhm. Und in einer gesunden Beziehung, und das ist auch die, damit meine ich auch Arbeitsbeziehungen. Mhm. Also jetzt nicht nur Partnerschaften zu Hause, sondern auch Arbeitsbeziehungen. Also Chef, Mitarbeiter, Kollege, Kollegin. Mhm. Ne, völlig egal. In einer gesunden Beziehung wechseln wir die Ich-Zustände auch immer wieder mal ab. Mhm. Gut ist es, wenn man sich dann immer wieder auf Erwachsenenebene trifft.
Ja.
Aber es ist, man darf auch mal ins kritische Eltern-Ich, ins nährende Eltern-Ich gehen. Also fürsorglich sein oder auch mal ein bisschen was fordern. Mhm. Und man darf auch mal kurz trotzig sein, weil das gibt eine Grenze. Mhm. Und man darf auch mal angepasst sein und sagen, ja klar, mache ich jetzt. Mhm. Ja? Völlig in Ordnung, wenn man sich dann wieder auf Erwachsenen-Ich trifft.
Ja.
Wir brauchen den Wechsel, weil das auch Reiz gibt. Mhm. Ja, und der Mensch hat drei große Hunger, Anerkennung, Reize und Struktur. Wir brauchen den Reiz. Langeweile ist doof. Mhm. Und damit setzt man auch Grenzen, damit setzt man Klarheit durch den Wechsel von den Ich-Zuständen. Macht auch mal Forderungen, also fordert was ein. Das ist alles in Ordnung, wenn man sich immer wieder auf Erwachsenenebene trifft.
Ja.
Und das gelingt nicht immer.
Würdest du sagen, Erwachsenenebene gleich Augenhöhe?
Genau, auf Augenhöhe.
Mhm.
Ja.
Ja.
Gleichberechtigt, auf Augenhöhe, vernünftig,
klar.
Klar, gut durchdacht, reflektiert.
Ja.
Das gehört alles zur Erwachsenenebene.
Okay.
Eben nicht so aus dem Bauch raus.
Ja. Woran erkenne ich denn im Alltag, dass ich gerade nicht im Erwachsenen-Ich bin? Was sind so die Anzeichen?
In einem der Ich-Zustände, in einem der oberen oder unteren Ich-Zustände zu verharren, also im Eltern-Ich, kritisches nährendes Eltern-Ich oder im rebellischen, angepassten Kind-Ich, führt in den meisten Fällen nicht zu einer Lösung.
Mhm.
Also wenn ich da drin bleibe, entsteht eher so eine Art Stuck-State. Vor allem dann, wenn der andere, die andere Person auch drauf reagiert.
Mhm.
Also eine Transaktion stattfindet, heißt halt Transaktionsanalyse.
Mhm.
Und die vielleicht auch noch aneinander geraten.
Mhm.
Ja, kritisches Eltern-Ich mit rebellischem Kind-Ich.
Ja.
Die geraten halt aneinander, ist logisch, da ist Streit vorprogrammiert. Und dann komme ich in Streit rein, dann komme ich in ein Spiel rein.
Mhm.
Also Spiel aus, in der Transaktionsanalyse ist nicht lustig gemeint.
Mhm.
Das sind so Schleifen, die immer wieder passieren. Und da gibt es keine Lösung.
Mhm.
Das ist nicht lösungsorientiert.
Ja.
Und das merkt man halt auch schnell, ne, dass wir jetzt wieder mal in etwas sind,
ja,
wo wir, dann gibt es einen kurzen Krach und man geht auseinander, aber es ist nichts passiert.
Mhm.
Konstruktives.
Entsteht die Lösung immer nur im Erwachsenen-Ich oder kann eine Lösung auch erfolgen, wenn ich in den Ich-Zustand meines Gegenübers gehe, nämlich zum Beispiel in das Kind-Ich?
Also mein Gesprächspartner sagt, mach mal das Beispiel von eben, was wir aus dem Business haben.
Das mache ich jetzt nicht auch noch.
Also das machst du jetzt nicht auch noch. Geht das gerade nicht?
Mhm.
Wann kann es denn gehen?
Mhm. Wann kann es denn gehen, ist aber dann wieder Erwachsene nicht.
Genau.
Ja.
Wo habe ich die andere Person abgeholt?
Ja, du hast, ja, okay.
Im rebellischen Kind.
Ja. Ja.
Mit der gleichen Tonalität erstmal darauf geantwortet, um dann...
Mhm. Ich habe vielleicht ein kleines Beispiel.
Ja.
Ich habe ja auch die Transaktionsanalyse bei dir kennengelernt und ich erinnere mich an das allererste Mal, als ich meinen Ich-Zustand bewusst wahrgenommen und verändert habe.
Mhm.
Und das war mal wieder beim Tennisspielen. Also ich war auf dem Tennisplatz und neben uns war ein Basketballplatz und da hat ein Junge ungefähr so 10, 11 Jahre alt, wollte mit seiner kleineren, viel jüngeren Schwester Basketball spielen. Die hatte aber gar keinen Bock. Und dann hat der Junge angefangen, die unter Druck zu setzen.
Mhm.
Spiel jetzt gefälligst mit mir Basketball. Wenn du jetzt nicht mit mir spielst, dann sage ich Mama und Papa, die sollen dir das Taschengeld streichen. Und dann wurde das immer druckvoller und fieser.
Also auch Kinder wenden die drei Ich-Zustände.
Genau. Und irgendwann, weil ich habe auch einen Bruder, hat mich das getriggert.
Mhm.
Ich konnte da nicht mehr weghören. Und dann habe ich gesagt, hey, lass mal deine Schwester in Ruhe jetzt. Also voll im kritischen
Eltern-Ich trifft auf kritisches Eltern-Ich. Jetzt bin ich gespannt.
Und dann sagt der Junge, sie können mir gar nichts sagen.
Sensationell. Also switcht sofort ins rebellische Kind-Ich.
Genau. Und dann habe ich weiter Tennis gespielt und dann... fing er aber an nachzudenken und hat dann sich so gerechtfertigt und hat gesagt, ich wollte doch nur mit meiner Schwester Basketball spielen, aber die hat einfach keine Lust.
Okay.
So. Und dann habe ich zu meiner Partnerin gesagt, wir müssen mal kurz aufhören zu spielen. Und da habe ich meinen Tennisschläger hingelegt und dann habe ich den Jungen angeguckt, zwischen uns war so ein großer Zaun und habe gesagt, sollen wir eine Runde zocken?
Sehr schön.
Und dann hat er gesagt, wir beide. Ich so, ja, warum nicht? Ja, und dann habe ich mit dem Basketball gespielt. Und während ich mit dem Basketball gespielt habe, hat er mir so von seinem Frust erzählt, ne, dass er ja eigentlich nur mit seiner Schwester zusammen spielen will und er so traurig ist, dass sie jetzt da rumsitzt und keine Lust hat und so. Und und dann haben wir 10 Minuten gespielt und dann war die Stimmung auch wieder gut.
Ja.
So.
Also ruhig reingehen in den Ich-Zustand des anderen,
ja,
ganz kurz.
Ja.
und dann da abholen. Mhm. So, und wenn ich diese Situation, die du gerade mit dem Basketballspielen erzählt hast, mal übertrage wieder auf Business-Kontext, kriegen wir das ganz häufig gerade im Handwerksbereich mit.
Ah, okay.
Oder im Produktionsbereich, immer wenn es darum geht, mit Azubis zu arbeiten.
Das ist ja spannend.
Da
ja,
kommen aber macht die, Sinn. Mhm. Die Meister, die Monteure, die kommen aus ihrem kritischen Eltern-Ich-Zustand nicht heraus.
Mhm.
Ja, und wundern sich dann über die Reaktion der Azubis, die natürlich davon angetriggert sind. Aber für erwachsene Menschen ist es, also Erwachsene meine ich jetzt ältere Menschen, es ist häufig ganz schwierig, auf ein Erwachsenen-Ich zu gehen mit einer jüngeren Person. Und das ist so wichtig, weil das ist ja eine Abwertung, wenn ich es nicht tue. Wenn ich mit einem 17-, 18-Jährigen permanent im kritischen Eltern-Ich spreche, ist der, wird er ja immer abgewertet an seiner eigenen Erwachsenen-Sein oder in seinem Werte als Mensch. Und entsprechend sind die Reaktionen. Das heißt, die werden auch immer ein bisschen rebellisch sein. Und dann Dienst nach Vorschrift machen oder Sachen extra nicht verstehen. Ja, und dann sind wir in einem Kreislauf drin.
Ja.
Und besonders schwierig wird das im Moment, weil die gesamte Gesellschaft ein kritisches Eltern-Ich hat zu unserer jungen Generation.
Gen Z.
Ja. Und das ist ja schon eine Massenhypnose.
Ja. Wahnsinn, ne?
Ja, wo eine komplette Generation abgewertet wird. Und dann wundern wir, also ich bin 56, meine Altersgruppe sich, dass die Jugendlichen so reagieren, wie sie reagieren. Dabei steckt da ja das gleiche Potenzial drin, was in meiner Generation in der Jugend steckte.
Natürlich.
Oder vor 5000 Jahren.
Ja.
Aber das ist nicht nur in einem persönlichen Gespräch gibt es diese Transaktionsanalyse, die geht auch übergeordnet in der Gesellschaft.
Global sozusagen.
Global, ja. Und das ist, da muss man, muss die Führungskraft, müssen Führungskräfte sich an der eigenen Nase anpacken.
Ja.
Und wenn ich lerne, von Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich, gerade auch mit dem Azubi zu sprechen, dann kann der sich auch verändern.
Natürlich.
Na, dann kann er auch ins Erwachsene-Ich kommen und eben Dinge vernünftig tun. Na, das ist schon so eine praktische Anwendung im Business.
Ja. Ja, ganz wichtig.
Also Meister sagt, du gehst jetzt da rein und streichst die und klebst die Steckdosen ab. Hast ja schon mal gelernt, muss ja jetzt können. So. Und die reden ja auch auf dem Bau, so ist ja völlig in Ordnung. Wenn man wieder zurückkommt, gedanklich. So, jetzt geht der Azubi rein, ist angefressen über den Ton und klebt von 10 Steckdosen halt 2 ab. Ja, dann kommt der Meister und sagt, was ist mit den Steckdosen hier? Ja, ich habe die doch abgeklebt.
Ja. Und dann bleiben die die ganze
dann
Zeit
die in diesem,
ihren
in diesem,
beiden Ich zu stehen.
Genau.
Oh je, ja.
Ne? Das ist tagtäglich.
Ja.
Und da kommt man raus, wenn man eben sich, wir hören nachher eine Technik von dir, werde ich dich fragen, wie macht man das? Vielleicht auch über Stimme. Wenn man sich das bewusst macht, als wer spreche ich gerade, als wer denke ich gerade, wie alt bin ich? Und wenn jemand sich anhört wie mein 80-jähriger Opa, ja, dann ist das schon mal ein Indiz dafür, dass er gerade im kritischen Eltern-Ich ist.
Ja, auf jeden Fall.
30-jährige Führungskraft sich anhört wie mein 80-jähriger Opa.
Ja. Ja.
Das hatte ich auch meine Führungskraft, die wirklich, also der war so ständig im kritischen Eltern-Ich, 30 Jahre alt. Also ich habe das ja noch anders gelernt.
So, hä? Ja. Ist okay.
Mann, in den 50er Jahren? Ja.
Oh ja, kannst du denn, gibt es so typische Situationen in Führung oder Verkauf auch, die das Kind-Ich oder das Eltern-Ich triggern? Also gibt es da so konkrete Fallbeispiele?
Also ganz, ganz oft, ich nehme als Verkauf, wenn der Verkäufer das Gefühl hat, die andere Person ist höher gestellt. Also du bist Verkäufer und gehst in eine Firma und verkaufst einem Geschäftsführer was, vielleicht von einem großen Unternehmen. Und dann fühlt man sich plötzlich klein.
Okay, Kind-Ich.
Kind-Ich, ja. Kommt in das Gebäude rein, das hat vielleicht massiven Hochstatus, ne, hohe Räume, ein paar Auszeichnungen und fühlt sich dann klein. Wird sofort getriggert, oh Gott, kann ich das hier? Und das haben gestandene Verkäufer. Das geht ganz, ganz schnell.
Okay. Ja?
Genauso Führungskräfte. Kann eine super Führungskraft sein zum Team. auch zu dem eigenen, vielleicht noch zu dem eigenen Vorgesetzten, wird dann aber vielleicht mal gerufen zum Vorstand. Zack, wird kindlich angetriggert.
Das passiert dann aber eher durch die inneren Dialoge, richtig?
Genau. Das ist so intern. Ne? Ja. Da ist plötzlich jemand, der ist mir vermeintlich höher gestellt und dann wird man ganz klein. In Prüfungssituationen. Ganz häufig, ne? Geht ganz häufig das Kind ich an.
Ja.
Also ist ja kaum jemand, der in der Prüfungssituation das kritische Eltern nicht anmacht. Höchstens mit sich selbst, ne? Und sich dann selber schimpft.
Ja, okay, dann wieder im inneren Dialog. Was passiert dann?
Dann wird man noch kleiner. Weil dann ist man ja auch abgelenkt innerlich.
Ne? Ja.
Bis hin zum Blackout.
Also
das geht einfach unfassbar schnell. Das kann ein Satz sein, das kann ein Ton sein, den die andere Person sagt, die einen an früher erinnert. Ich habe ja immer mein Beispiel mit dem Stirnrunzeln. Ja, wenn einer meiner Teilnehmer die Stirn runzelt, werde ich sofort weggebeamt. Bin ich 8 Jahre alt, meine Oma schimpft mich. Weil die hat immer die Stirn gerunzelt, wenn sie mich geschimpft hat.
Ja.
Ja, Stirnrunzeln bedeutet für mich schimpfen. Zack, bin ich 8 Jahre alt. Mein angepasstes Kind, ich geht an und ich denke, ich muss jetzt dem Teilnehmer gefällig sein. Innerer Antreiber, sei gefällig. Ich rede hier gerade Unsinn, ich muss jetzt ganz schnell beschwichtigen.
Ja, okay, verstehe.
Also habe ich mittlerweile im Griff, gar keine Frage. Ja. Ich weiß, als ich mit dem Trainings angefangen habe, war das echt ein Thema. Jetzt nehme ich es mal als Beispiel.
Ja, aber jetzt, wo du das sagst, es ist ja auch so, da gibt es ja auch ganz viele Übungen zu, die du auch machst in deinen Trainings, um rauszukristallisieren, in welchem dieser Ich-Zustände ich mich besonders häufig bewege. Ne, da gibt es ja oft so einen
beliebten. Ja, genau. In den man immer wieder automatisch reinrutscht.
Ja. Und das ist ja schon ein super erster wichtiger Schritt, das erstmal rauszufinden. Ne?
Genau. Also es gibt Kriterien für die Ich-Zustände. Wir haben jetzt schon über viele Kriterien auch gesprochen. Ne? Kritisches Eltern-Ich klingt auch so. Ja, das ist autoritär. Von oben herab, der Oberlehrer, ich weiß es besser, ne, ich berichtige dich jetzt. Und das hat häufig auch, spielt natürlich die Tonalität eine Rolle, auch die Körperhaltung und auch das, was gesagt wird.
Ja.
Also ich mache das jetzt schon seit 30 Jahren, ich werde das wohl besser wissen als du.
Ja,
das
klingt
dann auch so. Ja. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es ist, Menschen reden ja auch tatsächlich so. Und entsprechend bei den anderen Ich-Zuständen auch. Das ist eine Möglichkeit, das zu reflektieren, wie habe ich möglicherweise gerade geklungen. Unfassbar hilfreich ist das, mit einem Sparring-Partner zu machen.
Ja, absolut.
Ja, also jemand anders, wenn du jemandem anderem die Erlaubnis gibst, dir das wiederzuspiegeln. So lernt man es auch am besten. Du bringst es einer anderen Person bei, ne, einem Partner zum Beispiel, oder wenn man ältere Kinder hat, das macht auch Spaß mit denen. Und malst das halt auf und zeigst dem, wie das ist, und dann sagst du, ne, wenn wir mal nicht weiterkommen, dann lass uns doch mal gegenseitig an die Ich-Zustände erinnern. Welchen Eindruck hast du gerade?
Ja, gute Idee. Wirklich.
Aber die erste Übung ist wirklich, sich tagsüber mehrmals zu fragen, wer bin ich gerade und wie alt bin ich? Vielleicht so mit einer Uhr das zu stellen und regelmäßig zu fragen.
Ja, auf jeden Fall.
Sich das anzugewöhnen.
Okay, ich weiß nicht, ob wir es gerade schon so konkret beantwortet haben. Ich stelle die Frage jetzt einfach trotzdem nochmal. Warum eskalieren Gespräche so schnell, wenn zwei falsche, in Anführungsstrichen, Ich-Zustände aufeinandertreffen?
Die verstehen sich nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Was angetriggert wird, sind alte Muster aus unserer Kindheit. Das, was wir mal gelernt haben. Die Art und Weise der Kommunikation, die wir halt gelernt haben.
Das heißt, wenn ich aus dem kritischen Eltern, ich spreche ich eigentlich aus der Sicht meines Vaters oder meiner Mutter?
Zum Beispiel.
Ja.
Oder andere
Bezugspersonen. Lehrer,
Lehrerin. Ja? Lehrer, genau. So, jetzt sprichst du aber mit einem erwachsenen Menschen. Und der fühlt sich automatisch abgewertet. Also es wird zwar das Kind ich angetriggert, der wird auch so reagieren, gleichzeitig schwingt ja mit, Moment, ich bin auch selber erwachsen, wie redet der mit mir?
Ja.
Das sind alles unbewusste Prozesse.
Ja,
das geht
total.
Unfassbar schnell.
Ja.
Das heißt, der Wechsel dieser Ich-Zustände, gerade wenn man ins Eltern-Ich geht, geht auch immer mit Abwertungen einher. Mhm. Es gibt die drei großen Hunger, Anerkennung, Reize und Struktur. Das heißt, hier wird dann der Hunger nach Anerkennung abgewertet. Mhm. Die Anerkennung, dass ich ja eine erwachsene Person bin. Mhm. Und auch eine Meinung habe oder weiß, wie es geht oder meine eigenen Fehler machen muss, ja, oder wie auch immer.
Ja.
Ne, da wird immer irgendetwas abgewertet und das ist natürlich bitterböse. Mhm. Und dann entsteht Streit. Mhm. Ja. Nur der Streit ist eigentlich auf einer ganz anderen Ebene und da ist dein Basketballbeispiel so gut. Mhm. Ne, der Junge streitet mit seiner Schwester, mhm, und forciert das auch, mhm, also reizt die ja richtig. Mhm. Weil er eigentlich traurig ist.
Ja.
Aber er kann seine Traurigkeit nicht äußern, weil, mhm, er es nicht gelernt hat. Mhm. Also macht er das auf der Ebene.
Ja.
Und das haben wir so gut wie immer. Seine Intention war, ich möchte eigentlich nur spielen.
Ja.
Ne? Und ein bisschen Glück haben.
Genau.
Ne? Glücklich sein.
Ja. Ne?
Das war seine Intention.
So, ne? Ja. Eigentlich wollte er Gemeinschaft.
Gemeinschaft.
Ja.
Das ist gut.
Ja? Ja.
Er wollte Gemeinschaft als Intention, also was er damit sicherstellen, mhm, wollte, konnte das aber so nicht äußern. Die, mhm, Schwester hatte andere Bedürfnisse, mhm, also fängt da so ein Spiel an. Mhm. Ja. Und wir werden auch noch darüber reden, wie man aus so Spielen rauskommt bei einer anderen Folge.
Das ist jetzt, ja, aber auch meine nächste Frage an dich.
Ja, gut.
Okay. Wie komme ich denn? Also nicht, wie man da rauskommt aus dem Spiel, aber wie komme ich bewusst zurück ins Erwachsenen-Ich, wenn, mhm, ich merke, ich bin jetzt gerade, ja, völlig in Rage oder mache mich gerade, mhm, total klein.
Das Erste ist wirklich ganz banal, atmen.
Ja, da also, haben wir es wieder.
Da brauchen wir Pause.
Ja.
Ja. Lösungen brauchen Pause und da braucht man kurz eine Pause. Mhm. Und man braucht die innere Erlaubnis zu sagen, wir hören jetzt mit diesem Gespräch, mhm, auf. Also wenn es um einen Dialog geht, mhm, ne, um eine Transaktion mit anderen. Mhm. Wenn es der eigene Dialog ist, auch da, ne, so stopp. Mhm. Das bringt mich jetzt gerade nicht weiter. Ich schreibe den Gedanken jetzt auf, also externalisiere den, was auch immer, aber man braucht eine Pause. Mhm. Einmal tief durchatmen und dann gibt es ein Mantra und das heißt, wenn ich erwachsen denken könnte, was würde ich dann sagen?
Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja?
Und das ist wirklich ein Mantra. Das muss man sich so oft sagen, bis ein erwachsener Satz herauskommt. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen zäh, mhm, dauert. Weil man immer wieder ja, aber ich habe doch recht. Ja, so. Mhm. Mhm. Na, ich will das doch jetzt. Warum muss ich das jetzt machen? Mhm. Also ist eine der häufigsten Antworten, die mir Klienten dann geben. Warum muss ich mich denn jetzt hier ändern,
ja,
oder anpassen?
Ja. Ja.
Naja, sonst bleibt ihr halt drin.
Du kannst halt auch dein Gegenüber nicht ändern.
Genau. Aber wenn du es schaffst, in das Erwachsene-Ich zu kommen,
hat die andere Person auch eine Chance.
Genau. Mhm. Ja, dann kommt ihr aus dem Spiel raus.
Ja.
Also durchatmen und dann das Mantra anmachen. Wenn, mhm, ich erwachsen wäre, was würde ich dann sagen? Mhm. Was würde ein erwachsener Mensch dazu sagen? Mhm. Wenn ich jetzt wirklich reflektiere, ja, so,
ja,
muss man sein eigenes Mantra herausfinden. Der Grundgedanke ist, wie würde ein erwachsener Mensch reagieren? Mhm. Hilfreich ist es, wenn man sich dann ein Vorbild nimmt. Mhm. Kennst du irgendjemanden aus deiner Umgebung, der auch in stresshaften Situationen cool bleibt? Mhm.
Ja, das hilft, ja, total.
Und dann, was würde die Person jetzt tun?
Ja. Ja.
Na, wir haben
sich so eine Blaupause suchen.
So eine Blaupause. Ja. Ich habe eine Blaupause, wenn es mit der Technik nicht funktioniert.
Mhm.
Vor Trainings.
Okay.
Ja. Weil ich werde total aufgeregt. Ich bin ja wirklich nicht so technikaffin. Das ist eigentlich ein Glaubenssatz, den ich gar nicht mehr sagen darf, weil ich habe ja ganz viel geschafft in letzter Zeit.
Wollte ich gerade sagen, da hat sich einiges verändert.
Genau. Okay. Gleichwohl ist es für mich immer ein Angang. Mhm. Und wenn dann die Technik nicht steht vor einem Training, dann werde ich auch ein bisschen nervös. Mhm. Meine Blaupause ist unser Trainerkollege Jan Steffen, mhm, den ich erlebt habe im Training, dass der bleibt sowas von cool und sagt dann, okay, was ist jetzt der nächste Schritt?
Ja. Und der ist auch noch witzig dabei.
Genau. Der kann aus so einer echt angespannten Situation, hat der noch seinen Humor an.
Ja, total. Ja,
absolut Blaupause für mich in so einer Situation.
Mhm. Ja. Okay. Das heißt, es geht weniger um den Inhalt als um den Zustand, aus dem ich spreche?
Ja.
Ja.
In den meisten Fällen, weil der Inhalt ist sowieso oft falsch.
Mhm.
Also nimm das Basketballbeispiel, ja, von dem Jungen.
Ja.
Ja. Der Inhalt war ja der Streit mit den Mädchen, mhm, aber eigentlich ging es ja um was anderes.
Ja. Ja.
Und wenn man dann den Zustand rausfindet, kann man es verändern und kommt in die Lösung.
Mhm.
So, und jetzt wollen wir doch mal wissen, wie man das mit der Stimme macht.
Ja, gerne.
Genau. Also ein bisschen was habe ich ja schon gesagt, vor allem auch was so das kritische, zum Beispiel das kritische Eltern-Ich ausmacht, wenn wir mal die einzelnen Ich-Zustände durchgehen. Du hast ja viel Erfahrung damit, das in Trainings und in den Einzelcoachings zu machen mit den Leuten. Wie ist es aus deiner Sicht? Wie klingt da die Stimme? Woran erkenne ich das von innen oder von außen?
Mhm. Man kann so sagen, dass jeder Ich-Zustand seinen eigenen Sound hat.
Das ist eine Buchüberschrift.
Ja.
Oh, sensationell.
Ja. Kritisches Eltern-Ich zum Beispiel klingt angespannt, druckvoll. Also wenn ich so spreche, ne, dann ist meine Stimme nicht mehr klar und nicht mehr weich, sondern da ist ganz viel Druck drin. Die Stimmbänder sind total zusammengequetscht, so kann man sich das vorstellen. Die schließen viel zu fest. Mhm. Da geht dann wirklich, wenn ich jetzt normal mit dir spreche, dann sind meine Stimmbänder zwar geschlossen, aber da geht in der Mitte, man nennt das Stimmritze, geht Luft durch.
Mhm.
Und das hört man, das macht die Stimme weich. Das macht sie aber nicht hauchig.
Ja.
Mhm. Und wenn ich in so einem erregten Zustand bin von einem kritischen Eltern-Ich, dann fällt das sofort weg. Weil du hast viel mehr Spannung im Oberkörper.
Bis zum Bauch,
du siehst
mich gerade gesehen.
Genau. Ich mache Fäuste gerade und ja, meine Schultern sind hochgezogen. Ja. Und das äußert sich sofort auf die Stimme. Es wird hart.
Ja.
Staccato auch. Ne, eher ein bisschen abgehackter.
Oh, und nährendes Eltern-Ich? Also nährendes Eltern-Ich, das habe ich vorhin haben wir gar nicht so erwähnt, dass das Fürsorgliche.
Genau, das ist nährendes Eltern-Ich würde zum Beispiel sagen, ach komm, ich mache das eben für dich.
Mhm.
Was hörst du, wenn ich das sage?
Ganz weich.
Genau. Viel weicher als im Erwachsenen-Ich.
Viel weicher, ja.
Ja.
Es ist auch oft noch so ein Tick Bevormundung mit drin.
Genau. Das ist nämlich auch nicht auf Augenhöhe.
Ja. Ich mache das eben für dich.
Ja.
Und was mitschwingt, also du sagst mal Subtext, ist, ich weiß ja, dass du das nicht so gut kannst.
Genau. Hm? Ja. Das ist auch von oben herab.
Mhm.
Aber es ist halt weich und umsorgend und die Stimme ist sanft und überhaupt nicht druckvoll. Also im fürsorglichen Eltern-Ich wird nicht geschrien oder auch nicht staccato gesprochen.
Mhm.
Es ist eher langsamer.
Und trotzdem massiv autoritär.
Ja. Ja. Denn,
ich versuche das gerade noch ein bisschen zu greifen, weil das ist nicht das so angepasst, ich mache das für dich, weil du keine Zeit hast, weil ich... Ne?
Das wäre eher angepasstes Kind.
Genau, das meine ich.
Das ist aber, guck mal, was mit deiner Sprechmelodie passiert gerade.
Quietschiger.
Nee, sag das nochmal so, wie du es gerade gesagt hast.
Ich mache das für dich.
Ich mache das für dich.
Ah ja, ich gehe nach oben.
Du gehst nach oben?
Ja.
Genau. Im fürsorglichen Eltern-Ich, ich mache das eben für dich.
Mhm.
Dann geht's nach unten. Das ist eine klare Aussage. Ne?
Ja.
Nur schön verpackt.
Diese klare Aussage kommt durch den Punkt.
Ja.
Man redet trotzdem auf den Punkt.
Ja.
Ja.
Und das machst du nicht im angepassten Kind-Ich.
Da entsteht immer ein Fragezeichen.
Ja.
Ja. Das haben wir im Business ganz häufig, gerade auch im Pitch. Ne? Also wenn Verkäufer... auch Führungskräfte, eigentlich was einfordern, aber es immer eine Frage stellen.
Mhm.
Also sie sagen dem Kunden den Nutzen oder dem, machen wir es mal mit dem Preis, das ist immer das Einfachste. Ne? So, mein Produkt kostet 250 Euro.
Mhm. Ja.
Angepasstes Kind.
Ja, komplett.
Okay. Hm? Dann habe ich es wieder.
Ja. Und auch, das hat man auch gerade sehr schön in deiner Stimme gehört. Ich sag Mann, aber ich meine eigentlich mich. Ich habe das sehr schön in deiner Stimme gehört. Da ist so ein Knarzen drin.
Okay.
Also der Preis liegt so bei 850 Euro.
Ja.
Ne, das ist auch nicht klar.
Ja.
Und auch nicht tragfähig. Das ist auch eher ein bisschen nach innen gesprochen. Angepasstes Kind zieht sich eher zurück.
Mhm.
Und das passiert auch wirklich mit der Stimme. Der Resonanzraum verändert und mit dem Körper. Der Resonanzraum verändert sich.
Also du hast gerade die Schulter, ich auch, ne? Als ich daran gedacht habe, die Schultern so ein bisschen zurückgenommen hier. Und man sieht, Oberkörper geht nach hinten.
Ja.
Schultern bleiben vorne, so.
Genau, die Schultern werden eher nach vorne geschoben, der Oberkörper geht nach hinten, so der Brustkorb.
Ja. Was haben wir denn noch? Rebellisches Kind, ich.
Rebellisches Kind, ich ist total trotzig.
Was passiert mit den Stimmbändern?
Die werden so ein bisschen, es ist anders als im kritischen Eltern-Ich, weil im rebellischen Kind-Ich ist auch Druck drin, aber...
Ich weiß schon, was ich tue.
Genau, aber es ist trotzdem nicht so, dass die Stimmbänder so fest geschlossen werden wie im kritischen Eltern-Ich. Sondern es ist eher so ein bisschen, es ist auch gepresst, so ein bisschen übersteuert. Ach, erzähl mir doch nichts. Weißt du, was ich meine?
Okay.
Aber das ist nicht so wie im kritischen Eltern-Ich. Nee, du erzählst mir gar nichts.
Der Unterschied ist total klar hörbar. Ja. Lustig ist das oder interessant ist das jetzt mal in Worte zu fassen, was diesen Unterschied ausmacht.
Ah, ja. Da ist dann das kritische Eltern-Ich, ist der Sound doch noch klarer als im...
Und mehr auf den Punkt.
Genau.
Im Rebellischen ist trotzdem ein ganz kleinen Tick nach oben.
Genau, weil es dieser Trotz ist, der da mitschwingt.
Cool.
Und dieses
habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Witzig.
Ja. Das hilft ja auch, ne? Also wenn du dich selber, du liebe Zuhörer, Zuhörerin, wenn du dich selber damit beschäftigst, wie klingt denn da meine Stimme und wie mache ich meine Stimme?
Ja.
Das war die spannendste Frage im Stimmtraining.
Und noch eine spannende Frage. Klingt meine Stimme überhaupt unterschiedlich? Denn wenn du eine Person bist, bei der die Stimmbänder nicht richtig schließen zum Beispiel, hast du immer Luft im Ton. Und wenn du immer hauchig sprichst, dann kann das dazu führen, dass du immer so klingst, als wärst du entweder im fürsorglichen Eltern-Ich oder im angepassten Kind-Ich, je nach Sprechmelodie.
Ja.
Egal, was deine Haltung ist.
Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn Mitarbeiter das nicht tun, was man sagt.
Genau.
Also die Delegation gar nicht verstehen.
Ganz genau.
Was wollte ich eigentlich gerade sagen?
Weg ist es. Du denkst gerade noch über was anderes nach.
Ja, genau. Ja. Was es mir bringt, wenn ich über die Stimme nachdenke, und was tue ich, wie mache ich meine Stimme, bringt mich das in, also gerade in einem, kurz nach einer konflikthaften Situation, in der konflikthaften Situation wirst du es nicht schaffen.
Nein.
Aber danach, in der Reflexion, also nicht nur darüber nachzudenken, dieses Mantra anzumachen, ne, wie alt bin ich gerade, sondern wie habe ich gerade meine Stimme benutzt? Und das bringt dich in eine Metaperspektive. Und dann kommst du aus diesem Film raus.
Ja.
Weil du dann wirklich drüber nachdenkst, was tue ich hier gerade und wie kann ich es beim nächsten Mal anders machen?
Ja. Ganz genau.
Ja. Deswegen ist es auch so hilfreich, sich da auch mit der eigenen Stimme zu beschäftigen.
Ich habe gerade eine neue Kundin, mit der hatte ich diese Woche ein Beratungsgespräch und da ging es erstmal darum, rauszufinden, was ihre Wünsche sind und warum sie Stimmtraining machen möchte, was sie für Schwierigkeiten hat. Und sie erzählte mir, dass sie das Problem hat, dass sie total oft heiser wird, wenn sie spricht und dass auch während sie spricht, sie ganz oft das Gefühl hat, dass es im Hals angespannt ist, als hätte sie so ein Kloß im Hals.
Globus-Syndrom.
Ja.
So heißt das.
Genau. Und das hört man. Ne? Also die Anspannung in ihrem Hals hört man, während sie spricht.
Ja.
Und das ist zum Beispiel, bei ihr könnte das so sein, dass sie fälschlicherweise einen Ich-Zustand vermittelt, in dem sie gar nicht sein will, beziehungsweise in dem sie von ihrer Haltung her eigentlich gar nicht ist.
Das heißt, sie redet immer aus dem Eltern-Ich zu den Leuten? Möglicherweise, was nee, ja so ein bisschen gepresst ist?
Ja, ich würde eher Kind-Ich sogar sagen.
Okay.
Ja, genau. Es ist halt nicht frei. Die Stimmbänder schwingen nicht frei. Und damit, da kommen wir wieder zu dem Beispiel, was ich mal genannt habe mit dem Pianisten und den 88 Tasten. Wenn du keine Variation in deiner Stimme hast, wenn du nur 5 Töne von 88 Tasten benutzt, dann ist es schwieriger, diese Ich-Zustände zu unterscheiden.
Ach so, ja, jetzt war.
Ja?
Ja. Ja. Dann brauchst du mehr die innere, also den, diese andere Ebene. Na, wie alt bin ich denn gerade, wenn ich das sage?
Mhm. Ja, und du brauchst...
Stimmtraining.
Ja, genau. Du brauchst die funktionale... wie heißt es denn? Du brauchst das Funktionale, du brauchst die Technik.
Ja. Das erkenne ich daran, wenn meine Gesprächspartner immer grundsätzlich nicht das tun, was ich eigentlich meine. Mhm. Ja, oder wenn es immer wieder zu Streit kommt, ja, oder zu Missverständnissen, genau, in der Kommunikation.
Oder du das Gefühl hast, du wirst ständig überhört.
Mhm. Okay, ja. In Meetings haben wir auch ganz oft.
Ja.
Ja. Mhm. Ja, jetzt haben wir ganz viel über die anderen beiden Ich-Zustände gesprochen, die wichtig sind, aber mitunter eben auch dysfunktional. Mhm. Wie komme ich denn dann ins Erwachsenen-Ich? Wie klingt das und wie komme ich dahin?
Du hast es ja eben schon mal gesagt, erstmal Pause machen. Das würde ich mit ganz vielen Ausrufzeichen nochmal unterstreichen.
Also wir brauchen schon die ganzen Geschichten aus der Staffel 1.
Ja,
ne?
Ja,
die
sind, das geht nicht anders.
Jetzt machen wir erstmal ausatmen.
Genau, Pause machen, ausatmen. Vielleicht kurz einen Schluck trinken, wirklich mal zulassen, dass im Moment nichts passiert, sich das erlauben, dass das Gespräch jetzt erstmal eine Pause hat. Das Erwachsenen-Ich hat auch einen eigenen Sound. Und das Erwachsenen-Ich klingt klar. Die Stimme schwingt ausgewogen. Wir haben darüber gesprochen, über den Resonanzraum, über Kopfstimme und Bruststimme. Das ist ein gutes Mischverhältnis. Die Stimme klingt nicht zu hoch, nicht zu tief. Sie ist nicht monoton, sondern lebendig. Und sie ist nicht wertend. Mhm. Also ich habe nicht mehr irgendwas von irgendwas Lehrerhaftes im Ton oder irgendwas Infragestellendes.
Es ist eher erklärend.
Genau.
Gleichwohl kann ich auch da Emotionen transportieren.
Ja, natürlich.
Darum geht es nicht.
Natürlich,
und das ist ganz wichtig, das verwechseln viele.
Erwachsene, ich ist nicht, nicht wie ein Roboter. Sprecher.
Genau.
Nee. Nein.
Aber ich kann ja als von Erwachsenen ich sagen, ich bin traurig.
Genau.
Ne? Oder ich bin gerade wütend.
Genau. Du kannst auch aus dem Erwachsenen-Ich heraus sagen, das ist mir wichtig. Und das, wir müssen das so machen, weil es sonst nicht anders funktioniert.
Mhm.
Ja, du bist auf Augenhöhe mit deinem Gegenüber, indem du dich klar ausdrückst. Und mit klar meine ich auch den Sound. Du sprichst nicht hauchig. Du sprichst aber auch nicht mit zu viel Druck. Das ist alles nicht Erwachsenen-Ich.
Ja. Das ist dann, so wie du es vorher gemacht hast, also klar zu sprechen, diese Mischung aus Kopf- und Bruststimme, das wirkt souverän.
Total, ja. Und was im Erwachsenen-Ich auch nicht passiert, man gerät nicht in Rechtfertigungsschleifen. Man erklärt nicht so viel im Erwachsenen-Ich.
Das ist auch nochmal wichtig.
Ja.
Also gerade für Menschen, die nicht so gut auf den Punkt kommen, die ganz viele Schleifen drehen
und da kommen
und es nochmal erklären.
Ja, ne? Und da kommen wieder die Pausen ins Spiel, ne? Pausen zulassen. Ich erlaube mir, Pausen zu machen.
Und dann kurz, vielleicht noch kurz reflektieren, okay, als Erwachsener brauche ich mich ja auch nicht rechtfertigen.
Nee.
Das macht ja das innere Kind.
Ja.
Ach, wie mir fällt gerade, das Wort ist so komplex, ne? Das ist so vielschichtig.
Total,
ja. Und auf wie vielen Ebenen man ansetzen kann, um Führung oder Verkauf auch wirklich zu verfeinern, zu verbessern.
Ja.
Das ist ja immer ganz spannend, ne? Wenn so Verkäufer seit 30 Jahren das machen. Ich mache das schon seit 30 Jahren. Ja, wie wär's denn so einen kleinen Tick leichter? Allein, wenn du deine Stimme besser in den Griff kriegst.
Ja, genau.
Machst du es dir leichter.
Ja. Und gerade als Verkäufer, wenn man das seit 30 Jahren macht, lohnt sich die Frage, wenn ich seit 30 Jahren die gleiche Tätigkeit ausübe, vielleicht sogar die gleichen Produkte verkaufe, vielleicht ist es gut, wenn ich da nochmal drauf gucke, ob meine Stimme da vielleicht noch mehr zum Einsatz kommen könnte, damit ich meinen Verkauf lebendiger gestalte und mehr Abschlüsse mache, gerade nach so einer langen Zeit.
Ja, so wie du es gerade vorgemacht hast. Ne? Manchmal ist das so, dass man sich sowas angewöhnt.
Ja.
So ein Äh angewöhnt oder irgendwie sowas. Und das merkt man gar nicht mehr. Und dann geht die ganze Lebendigkeit raus.
Ja, oder dass du Texte runterrasselst.
Ja.
Ne, gerade nach so einer langen Zeit. Ja. Das ist gar nicht mehr, dass du gar nicht mehr mit deinen Inhalten verbunden bist, weil es so automatisch gesprochen wird.
Dafür braucht man auch gar nicht 30 Jahre.
Nee.
Verkaufsanlaufe reicht ein Jahr.
Ja.
Dass das geleiert ist.
Ja.
Super spannend. Ja. Also was ich heute mitnehme und du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielleicht ja auch, ist nicht nur wichtig und entscheidend, was ich sage, sondern auch aus welchem inneren Zustand heraus ich spreche.
Ganz genau. Und deine Stimme ist der schnellste Indikator dafür, für dich, aber auch für dein Gegenüber. Also hör dir selbst zu. Klingst du gerade erwachsen? Kindlich oder belehrend? Und das verändert alles.
Und wie immer, alle Links in den Shownotes. Und jetzt beobachte deine Stimme im nächsten Gespräch mal ganz bewusst. Wenn du sagst, da will ich mehr von, dann melde dich bei uns. Wir arbeiten online oder vor Ort in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz. Ob für dich alleine, dein Team oder die ganze Company. Wir sind ansprechbar. Und natürlich sind wir buchbar. Alle Infos findest du in den Shownotes.
Das war Sound of Leadership, der Podcast für innere Haltung und äußere Wirkung. Lass uns sprechen. Wir freuen uns auf dich. Bis zur nächsten Folge.